ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir die interessantesten Gäste in diesen Podcast ein. Und besonders schön finde ich Gespräche, nach denen man ein bisschen anders auf gewisse Dinge schaut oder sich sogar vornimmt, in Zukunft etwas ein bisschen anders zu machen.
Talk mit Thies.
Tennisspieler leben tatsächlich statistisch gesehen knapp 10 Jahre länger als Nicht-Tennisspieler.
Das ist eine irre Zahl.
Eine irre Zahl, wirklich. 30 Sekunden all in, dass du wirklich nicht mehr kannst, dass dein Herz, dass es sowieso rausspringt. Wenn du wirklich deinen Körper mal so spürst. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich so gedacht, wow, stimmt, das ist mein Körper. Wenn man jetzt natürlich keine genetische Vorbelastung hat, dann ist es tatsächlich möglich, relativ einfach 100 zu werden. Und die erste Maßnahme wäre tatsächlich, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man es denn tut. Mhm. Denn jede Zigarette kostet einen durchschnittlich etwa 20 Minuten Lebenszeit.
Möchtest du Tim Schreder zu deinem Manne nehmen? Logo.
Logo.
Oder? Ich meine, theoretisch.
Das wäre schon irgendwie süß gewesen, ne? Aber andererseits, ja, man muss auch mal im Privatleben abschalten, auch wenn Tim und ich wirklich sehr, sehr viel zusammenarbeiten.
Jennifer Siegler ist Journalistin. Sie ist Fernsehmoderatorin. Von 2012 bis 2023 war sie Moderatorin bei der Kindernachrichtensendung Logo. Genauso wie ihr Mann Tim Schreder, den sie da kennengelernt hat. Die beiden haben nicht nur die gleiche Sendung moderiert, sie haben auch mehrere Bücher schon zusammengeschrieben, in denen sie komplexe Themen möglichst verständlich erklären. Und in einem neuen Buch beschäftigen sie sich mit dem Thema Longevity, dem gesunden Altern, die Wissenschaft der Langlebigkeit. Unsere Gene erklären nämlich nur zu circa 20-30%, wie alt wir werden und wie lange wir gesund bleiben. Neuere Studien gehen sogar von einem noch geringeren Anteil aus. Was wiederum bedeutet, entscheidend ist unser Lebensstil. Aber was genau? Und was davon können wir beeinflussen? Da gibt es genauso einfache wie spannende Erkenntnisse. Und wir sprechen natürlich auch über den Typen, der sein ganzes Leben der Langlebigkeit widmet und wirklich alles ausprobiert. Dort in Kalifornien. Und Jennifers Ehemann Tim hat ihn sogar besucht. Und warum leben Tennisspieler durchschnittlich 10 Jahre länger? Dieses Gespräch wird auf jeden Fall mit jedem etwas machen. Und ich bin sicher, jeder von euch wird irgendeine kleine Stellschraube entdecken, an der er oder sie zunächst einmal ein bisschen drehen möchte. Und dass man Lebensjahre, und es sind gar nicht so wenige, dazugewinnen kann, wenn man seinen Schlaf etwas optimiert, das klingt doch erstmal ganz machbar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr aus diesem Gespräch mitnehmen werdet.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Ich hatte mir schon Sorgen gemacht, du hättest nichts zu trinken, aber du hast dir dein eigenes Bierglas mitgebracht, Jennifer.
Ein Hefeweizenglas tatsächlich, aber es ist nur Wasser drin, ich schwöre.
Warum läufst du morgens mit einem Bierglas durch die Gegend? Entschuldige bitte.
Ich habe das, wir zeichnen ja hier im Studio auf und ich habe hier vorher vor ein paar Tagen in diesem Hefeweizenglas meinem Mann Blumen nach Hause transportiert und habe es jetzt wieder mit hierher gebracht, weil es hier hergehört. Ja.
Okay, dann geht's nach unserem Gespräch dann wirklich wieder zurück.
In die Teeküche, genau. Ich frage mich aber sowieso, warum jemand hier ein Hefeweizenglas im Sender hat. Aber gut, kann man auch richtig, richtig schön Wasser draus trinken. 1/2 Liter, passt doch gut.
Die Menschen kennen dich, du bist ja Journalistin, Fernsehmoderatorin, früher viele Jahre, 11 Jahre oder so, bei Logo, eine der ModeratorInnen gewesen, zusammen mit deinem Mann dann auch, also ihr habt euch da auch dann kennengelernt, gehe ich mal davon aus. Zusammen mit ihm hast du auch mehrere Bücher geschrieben, in denen er komplexe Themen möglichst verständlich erklärt. Und jetzt habt ihr auch ein neues Buch geschrieben, das heißt Einfach nicht altern, Fragezeichen, die Wissenschaft der Langlebigkeit verständlich erklärt. Wie alt fühlst du dich heute Morgen?
Also heute Morgen fühle ich mich tatsächlich ein bisschen jünger, als ich eigentlich bin. Aber ich fühle mich eigentlich immer jünger, als ich bin, weil ich glaube, es geht fast jedem so. Man kann manchmal gar nicht glauben, dass man schon in Anführungsstrichen so alt ist. Und das finde ich total krass. Also ich denke immer, es kann doch nicht sein, dass ich 42 Jahre alt bin. Ich fühle mich ganz anders.
42 ist die Antwort auf alles, wie wir wissen. Von daher, du wirst für immer 42 sein.
Okay, das wäre doch was. Da wäre ich eigentlich mit einverstanden. Das ist ein schönes Alter.
Ja. Wie alt möchtest du wirklich werden, wenn du jetzt, sag ich mal, also es geht immer darum, gesund zu leben natürlich. Also ja. Mit Schmerzen alt werden, das will ja überhaupt gar keiner. Aber wie alt würdest du jetzt tatsächlich gerne werden?
Also ich glaube, das ist einfach so, dass, also bei mir kam es ja auch so ein bisschen, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, weil ich auch sehr spät Mutter geworden bin, erst mit 40, weil es eben vorher gesundheitliche Probleme gab und es deswegen eben so war, dass ich anfing, mich mit meinem Körper zu beschäftigen und dass ich mich vielleicht mal ein bisschen um ihn kümmern sollte, was ich wirklich sehr viele Jahre sehr vernachlässigt habe. Und das ist ja auch quasi so ein bisschen das Tragische, dass man sich immer erst damit anfängt, mit der Gesundheit zu beschäftigen, wenn sie nicht mehr da ist.
Okay. Also wenig Sport, viel Alkohol, das war dein Leben.
Tatsächlich habe ich wirklich wenig Sport gemacht, also viel zu wenig. Ich habe halt viel gearbeitet, hast ja auch gerade so ein bisschen erzählt, was ich alles gemacht habe und da kam das tatsächlich viel zu kurz, ja. Und damit habe ich jetzt, also habe ich sehr, sehr viel geändert. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also wenn ich mir jetzt überlege, dass mein Kind...
Also den Alkohol hast du jetzt ganz geflissentlich einfach weggelassen, also die Antwort auf den Alkohol, also aber ist auch eine Aussage.
Du hast gut zu. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Sohn ist jetzt 2, gehen wir mal davon aus, vielleicht würde der heiraten, wenn er 30 ist und vielleicht würde sein und ein Kind bekommen und vielleicht würde sein Kind auch mit 30 wieder ein Kind bekommen und heiraten und dann könnte ich mir doch vorstellen, dass ich mit 102 auf der Hochzeit meines Enkels tanze. Und das fände ich doch vielleicht ganz hübsch.
Ja, das wären noch 60 Jahre. Ja. Kannst du dir das vorstellen, wenn du morgens manchmal aufwachst, dass du es noch 60 Jahre machst?
Ja, schön. Durchaus, ja.
Das ist ganz gut. Schließlich hast du ja auch Eternity-Ringe an deinen Händen.
Tatsache,
die stehen ja für die Ewigkeit.
Das stimmt,
und
das
sogar
ist mein Ehering.
Ist das ein Eternity-Ring?
Ja.
Ich weiß nämlich gar nicht, wann Eternity Ring ein Eternity Ring ist. Ich kann das gar nicht deutsch aussprechen, das Ring.
Wenn das quasi ein durchgehender Ring ist, dann ist es quasi stets für die Unendlichkeit und deswegen ist es mein Ehering.
Ah. Mhm. Und die anderen stehen wofür?
Das ist zum Beispiel kein Eternity Ring. Ah. Und den habe ich mir zu meiner Scheidung gekauft. Ich bin nämlich geschieden. Und also jetzt wird's richtig deep. Mhm. Also bevor ich zu dem Scheidungstermin gegangen bin, habe ich irgendwie gedacht, ich muss mich belohnen für das Ganze, was davor passiert ist und habe mir diesen Ring gekauft. Und lustigerweise ist der jetzt neben meinem Verlobungsring. Also ihr seht, mein Leben spielt sich an diesen Fingern ab. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön. Es erinnert mich an die guten und an die schlechten Zeiten.
Ja. Wir können uns so gut selbst verarschen, oder? Indem wir uns einfach belohnen durch irgendeinen Shopping-Trip. Oder so, nee, aber zur Belohnung habe ich mir jetzt echt verdient. Jetzt leiste ich mir, weißt du, dieses Teil.
Und ich sag mal so, damals war das eigentlich ein bisschen unvernünftig, auch aus finanziellen Gründen, aber es tat gut.
Euch beide hat dieses Thema ja interessiert. Ja. Ne? Bei dir hat es ein bisschen mit dem Körper zu tun,
ja,
den du vernachlässigt hast.
Ja.
Und du hast 3 Fehlgeburten gehabt, oder? Richtig. Bis du dann letztendlich Mutter geworden bist.
Ja.
Sind diese Fehlgeburten auch irgendwie zu erklären, dass sie sozusagen mit deiner körperlichen Verfassung im Zusammenhang stehen? Kann man da irgendeine Aussage zu machen?
Nee, das ist tatsächlich nicht so. Also keine Frau ist, sage ich mal, schuld, wenn sie eine Fehlgeburt hat. Ja,
und generell, das sowieso nicht.
Ja, deswegen, also du kannst nicht.
Aber man kann natürlich durch die körperliche Verfassung vielleicht eine Schwangerschaft begünstigen.
Genau.
Also Fettleibigkeit zum Beispiel ist oft ein Hindernis.
Genau, also es ist schon so, dass ich einfach dachte, naja, irgendwie funktioniert hier was in meinem Körper nicht. Vielleicht sollte ich mich mal besser um ihn kümmern. Ja. Und das war so ein bisschen die Idee, die ich hatte. Und das führte dann eben dazu, dass ich versucht habe, einfach wirklich gesunder mich zu ernähren, auch wirklich deutlich weniger Alkohol zu trinken, auch auf meinen Schlaf zum Beispiel zu achten. Also jeder, der versucht, auf seine Gesundheit zu achten, sollte versuchen, ein professioneller Schläfer zu werden. Okay. Das habe ich auch versucht eben zu verbessern. Und dieser ganze Weg dorthin ist aber eben so ein bisschen gepflastert gewesen von Fehlinformationen, weil... Also wir kommen ja aus dem Nachrichtenbereich, wir haben immer Nachrichten versucht einfach zu erklären und da war es auch schon immer so gewesen, wenn man jetzt einfach so sucht, ich sage jetzt mal, warum ist eigentlich in Syrien Krieg? Mhm. Wenn ich das versuche irgendwie bei Google einzugeben, ich werde da keinen schnellen Artikel finden, der mir das irgendwie gut erklärt. Ja. Und das war damals auch so die Idee, warum wir angefangen haben, Bücher zu schreiben, die quasi die Hintergründe der Nachrichten erklären. Jetzt bei dem Thema war es so, dass ich eben auch versucht habe, dann mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann gibt es Leute, die versuchen dir irgendwie bei Instagram zu erzählen, du musst super viel Protein essen und das ist total gesund. Und die anderen sagen dann, nee, also das ist auch nicht gut. Und ich habe eben gemerkt, da gibt es auch keine wirklich fundierten Informationen. Ja. Und deswegen haben wir angefangen, uns eben die Originalstudien anzugucken. Und haben,
was ja auch ganz schön anstrengend sein kann, oder? Einfach ja, so eine Studie von vorne bis hinten zu lesen?
Ja, wobei man auch anfangen kann, daran Freude zu empfinden, weil man es auch ganz witzig findet, was Leute für Studien machen. Ja, also wie viele Leute da was alles bei denen ausprobiert wurde und so. Oder auch Zwillingsstudien finde ich auch super spannend, weil für die Langlebigkeit sind natürlich Zwillingsstudien von Leuten, die genau die gleichen Gene haben, natürlich super spannend. Wie lange leben Zwillinge? Leben die gleich lang? Kriegen die dieselben Krankheiten?
Na klar, für wie viel sind die Gene zuständig? Ständig für wie viel einfach die Lebensumstände, falls die sich trennen bei Zwillingen.
Und da ist es dann zum Beispiel eben so, dass wir dann gesehen haben, dass in diesen Zwillingsstudien in den neueren rausgekommen ist, dass wirklich nur 15-20% die Gene ausmachen, was eben unsere Gesundheit und die Langlebigkeit angeht. Und der Rest ist eben auf Umweltfaktoren und den Lebensstil zurückzuführen. Und das fand ich dann einfach schon wirklich sehr, sehr spannend.
Das sind gute Nachrichten. Wir können das maßgeblich beeinflussen, wie alt wir werden, also zumindest sehr, sehr viel. Ihr habt dann auch euer Leben im Namen der Wissenschaft auf den Kopf gestellt, damit ihr langsamer altert.
Genau.
Mit Erfolg aber.
Ja, absolut. Also das einzige Problem daran ist, ich habe ja einen Mann geheiratet, der 8 Jahre jünger ist als ich. Ja. Und wenn der jetzt noch langsamer altert, dann habe ich wirklich ein Problem. Und der ist wirklich auf einem guten Weg. Der macht sehr, sehr viel Sport. Der ernährt sich sehr gesund. Ich habe das Gefühl, das könnte noch immer weiter auseinanderdriften jetzt bei uns.
Da musst du echt mithalten. Da hast du dir wirklich was eingebrockt.
Ja, absolut.
Der wird immer jünger. Und irgendwann will er auf irgendwelche krassen Partys und du nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube, von euch beiden, er ist eher der Introvertierte und du bist die Extrovertierte.
Absolut.
Verstehst du? Von daher klafft das schon auseinander.
Du hast das Buch gut gelesen, das steht da nämlich drin.
Eigentlich passt ihr ja gar nicht zusammen.
Ja, das also tatsächlich war es so, dass wir am Anfang, als wir uns kennengelernt haben bei Logo, dass wir da nicht damit gerechnet hätten, dass wir irgendwann mal heiraten.
Ja, neulich habe ich erst gesprochen mit jemandem, der den Tiergartenclub moderiert.
Ja.
Und wir sprachen auch über Judith und Stefan. Das waren die beiden ersten, die den Tiergartenclub damals moderiert haben. Judith und Stefan Pino. Und dann sagte er nur, Judith und Stefan Pino sind dafür verantwortlich, dass alle immer denken, Tiergartenclub-ModeratorInnen sind verheiratet.
Nee, das gibt's nur noch bei Logo-Moderatoren.
Also, oder?
Genau.
Weil sie irgendwie kaum war Busch da, schwanger, irgendwie sowas, wurde er permanent gefragt, bist du der Vater?
Ah, okay.
Und für alle war klar, also für viele der ZuschauerInnen, also, ja, du bist natürlich der Vater.
Natürlich,
sind verheiratet. Naja, rechne uns doch jetzt nur mal klein, als kurzen Vorblick, bevor wir über Details sprechen, rechne uns doch ganz kurz mal an einem fiktiven Beispiel aus, wie eine Person mit einem durchschnittlichen Lebensstil 100 werden kann.
Wenn man sagen möchte, ich möchte 100 werden, kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, wann man startet.
Ja.
Wobei ich allen Leuten, die jetzt schon älter sind, sagen kann, auch spät im Leben kann man noch starten, zu versuchen, sein Leben zu verlängern auf gesunde Art und Weise. Also auch jemand, der zum Beispiel 60 ist oder sogar 70, wenn derjenige zum Beispiel seine Ernährung umstellt von einer typischen amerikanischen, westlichen Ernährung auf eine mediterrane Ernährung, wobei da nicht die italienische Pizza und Pasta gemeint ist.
Aber es klingt immer so.
Ja, leider nein. Sondern mediterran ist dann eher gemeint frisches Gemüse und Olivenöl und Fisch.
Hülsenfrüchte und immer wieder Olivenöl.
Genau.
Immer wieder Olivenöl.
Genau. Oder auch Vollkornprodukte. Also wenn man darauf umstellt, dann kann man tatsächlich auch ab einem Alter von 60 noch 5-6 gesunde Lebensjahre hinzugewinnen. Und wenn man früher anfängt, dann ist es mittlerweile wirklich sehr einfach im Grunde 100 zu werden, wenn man sich an gewisse Dinge hält. Wenn man jetzt natürlich keine genetische Vorbelastung hat, dann ist es tatsächlich möglich, relativ einfach 100 zu werden. Und die erste Maßnahme wäre tatsächlich, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man es denn tut.
Mhm.
Denn jede Zigarette kostet einen durchschnittlich etwa 20 Minuten Lebenszeit.
Ich finde, das ist sehr plastisch.
Ja, das kann man sich ganz gut vorstellen.
Schlaf. Ja. Ein gesunder Schlaf. Wie viele Jahre gewinne ich durch einen richtig guten Schlaf ab jetzt? Also wir reden dann von
4 bis 5 Jahre.
Plus 4 bis 5 Jahre, ja. Wenn ich es schaffe, durchschnittlich, ja, sagen wir mal, 7, 8 Stunden zu schlafen.
Ja.
Wenn man älter ist, dann reichen unter Umständen auch 6 bis 7.
Absolut, ne? Ja, genau. Ja.
Mal 5 Jahre nochmal drauf.
Mhm. Und Schlafen ist ja was Wunderbares, weil viele haben ja mit diesem Longevity-Trend, Langlebigkeit, da denken die ja, ich muss verzichten. Also mein Leben wird schlechter, wenn ich mich an diese in Anführungsstrichen Regeln halte. Und da würde ich immer widersprechen, weil ich mich, seitdem ich mich an viele dieser Dinge halte, mir geht es viel besser. Ich wach morgens besser ausgeschlafen auf. Ich bin viel sportlicher. Ich bin letztens mit meinem Kind auf dem Arm unsere Steintreppe runter geflogen und konnte mich tatsächlich auffangen, weil ich so viel Krafttraining mache. Ich fühlte mich wie eine Gazelle, wie ich da die Treppe runterfiel und irgendwie so auf einem Bein mich und das Kind abfangen konnte. Und das hat sich einfach gut angefühlt und nicht schlecht. Und deswegen würde ich da immer widersprechen, dass wenn man an seinem Körper, wenn man einfach versucht, sich in seinem Körper wohlzufühlen, dass das nur positive Effekte hat.
Ein Tipp ist ja, professioneller Schläfer werden.
Ja.
So formuliert ihr es, so formuliert es auch der Longevity-Guru.
Ja.
Ja, der Brian, wie heißt der Nachname?
Brian Johnson.
Brian Johnson, genau. Ja. Ich denke immer an den Sänger von AC/DC. Weil ich dann so Brian, der heißt nämlich auch, glaube ich, Brian Johnson.
Und deswegen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich kenne jetzt tatsächlich nur Brian Johnson. Mein Mann hat ihn ja auch besucht. Er hat eine Reportage gedreht, auch zu dem Thema für die ARD.
In California.
Genau. Und
wo
hat
sonst?
Brian Johnson zu Hause besucht. Und der ist natürlich, sage ich jetzt mal so, der macht das halt auf so eine total verrückte Art und Weise. Das ist ja quasi sein Beruf. Also der macht ja nichts anderes mehr. Und deswegen kann man ihn sich nicht zum Vorbild nehmen, sondern man kann ihn nur erstaunt angucken und sich denken, okay, wow, das ist wirklich verrückt.
Ja, der ist ein wandelndes Experiment.
Genau.
Also was auch immer an Chemie und an Eigenblutdoping oder was auch immer geht, also der macht alles.
Genau. Und das ist aber auch so ein bisschen das Problem, weil dadurch wird man, wenn er tatsächlich es schafft, unsterblich zu werden, was ja wirklich sein Ziel ist, wird man nie wissen, warum. Weil er hat ja alles ausprobiert.
Ja, also der lässt sich spritzen.
Ja.
Gegen Falten, weiß ich noch, der macht Stammzellentherapie,
macht
Gentherapie, was weder bei uns noch in den USA erlaubt ist. Dazu musst du in, weiß nicht, in irgendein südamerikanisches Land
Venezuela
oder so reisen. Venezuela, also Gene, die werden dann so manipuliert, dass man einfach nicht so schnell älter wird. Wobei ein Tipp, und den habe ich, glaube ich, in der Reportage auch vom Tim, von deinem Mann, gesehen, der nimmt immer 3 Stufen auf einmal.
Ja.
So einfach kann Langlebigkeit sein.
So einfach kann sein, ja. Genau. Und er sagt sich immer, bevor er ins Auto steigt, dass das Gefährlichste ist, was er tut. Und macht sich das bewusst, um eben vorsichtiger Auto zu fahren. Finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen, die Idee.
Aber irgendwo lebt er ja auch nicht mehr so richtig. Nee. Der ist ja einfach nur ein Experiment.
Genau, aber das ist ja sein Leben. Und deswegen muss man ihm das dann auch irgendwie zugestehen.
Ja.
Weil das ist halt im Grunde wie wenn jemand eine große Leidenschaft hat und dieser nachgeht. Und deswegen finde ich, muss man ihn auch gar nicht so kritisch betrachten. Weil es ist doch irgendwie toll, dass es so jemanden gibt, der das für uns alles ausprobiert und dem wir dabei zugucken können und ungläubig sein können und sagen können, also das würde ich alles nicht machen, aber wir werden erleben, was mit ihm passiert und das finde ich irgendwie toll.
Nee, wir werden es nicht mehr erleben.
Ja,
egal,
wer weiß.
Egal wie jung du dich fühlst und egal wie viel Hülsenfrüchte du isst oder gut schläfst, Jennifer, du wirst das nicht mehr erleben.
Wahrscheinlich hast du recht.
Nein, also er klingt nach einem totalen Freak. Wie hat Tim ihn erlebt? Also ist es schon irgendein verkauzter, merkwürdiger Typ oder strahlt er eine gewisse Lockerheit und Freundlichkeit aus? Wie hat Tim den beschrieben?
Tim fand ihn überraschend sympathisch und zugänglich und hat auch erst gedacht, er sei wirklich so ein bisschen freakig und natürlich war das auch. Aber er hat vor allen Dingen auch gedacht, dass vieles von dem, was er sagt und macht, nicht unbedingt stimmen oder nicht so sinnvoll sind, wie er dachte. Und er ist dann aber mit diesen Erkenntnissen eben nach Köln gegangen, ans Institut für Altersforschung, Max-Planck-Institut, und hat dort eben nachgefragt, ob das, was Brian Johnson macht, wirklich sinnvoll ist. Mhm. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, also alles, was der macht, kann wirklich dazu führen, dass der sehr, sehr, sehr alt wird. Und es kann tatsächlich auch passieren, dass wir unsterblich werden. Das kann passieren.
Ja, der wird aber wahrscheinlich krank. Also der geht auch nicht raus und guckt sich ein Baseballspiel an. Oder macht er sowas?
Nee, das macht er nicht. Er hatte jetzt auch tatsächlich sogar eine Freundin. Da habe ich mich auch gefreut.
Ja.
Die arbeitet auch mit ihm, also sie scheint auch in dem Thema drin zu sein.
Cool.
Und, aber nee, sowas macht er nicht.
Der will auch nicht krank werden wahrscheinlich. Der will sich keine Viren oder sowas einfangen.
Es hieß auch erst, dass sie bei dem Dreh eine Maske tragen müssen, also auch der Kameramann.
Mhm.
Und das hat er dann aber doch nicht eingefordert. Also,
okay. Du und Tim, das habe ich ja auch mitbekommen, habe ich gelesen, hattet, ich glaube, es war letztes Jahr, beide Influenza B.
Mhm.
Also eine richtig fette Influenza. Wir reden nicht von einer Grippe, wie wir sie so kennen.
Nee,
sondern
das war richtig
schlimm. Wir reden von 2 bis 3 Wochen richtig heftig.
Ja.
Danebenbei auch noch Kinderbetreuung.
Ja.
Also das hat euch wahrscheinlich schon mal 10 Jahre gekostet. Die könnt ihr kaum aufholen, oder?
Also Influenza B, ich habe mich jetzt auch dieses Jahr impfen lassen, weil ich habe gesagt, nee, das möchte ich nicht nochmal haben. Aber das ist natürlich diese ersten Kita-Jahre. Da nimmt man schon einiges an Krankheiten mit. Aber tatsächlich sind wir, und das ist aber ja immer, wenn man das sagt, ja, also toi, 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 diesen Winter sind wir wirklich bisher stark verschont geblieben. Und ich hoffe, es bleibt so.
Wie schläft denn Brian? Was macht der?
Also der zum Beispiel geht immer zur gleichen Zeit ins Bett.
Und zwar welche Uhrzeit?
Sehr früh. Ich glaube sogar sowas zwischen 9 und 10.
Mhm.
Und was wahrscheinlich das Allerbeste für seinen Schlaf ist, er isst sehr viele Stunden vorher nichts mehr. Und das ist zum Beispiel auch was ich gemerkt habe und was auch wirklich die Studienlage sagt, was wirklich sehr, sehr hilfreich ist für guten Schlaf, ist nicht kurz vorm Schlafengehen noch etwas zu essen. Und ich bin so eine Abendsnackerin.
Mhm. Wer nicht? Seien wir ehrlich.
Ja.
Wer nicht?
Ja. Und wenn man das, also wenn man wirklich jetzt Schlafprobleme hat, dann sollte man das wirklich lassen. Also am besten ist es aus vielen Gründen gut, über Nacht eine längere Zeit nüchtern zu sein, also nichts zu essen, weil auch dann ganz viele Reparaturprozesse in Gang kommen, die wirklich auch gut sind, um Krankheiten zu verhindern. Und also das wäre schon richtig schlau. Also die allerbeste Methode wäre wirklich so um 18 Uhr Abend zu essen.
Mhm.
Und dann bis zum nächsten Morgen, vielleicht sogar erst um 10.
Jawohl, dann hat man 16 Stunden, dann hat man diese 16 zu 9.
Ja,
kann
also
da nee,
dann hat man,
wobei
Moment, ich bin ja auch nicht so, ich bin ja auch nicht so gut in Mathe, Moment.
18 Stunden, naja, 18 bis 10 sind 16 Stunden.
Ja. Ja, also das wäre zum Beispiel sehr gut. Frauen sollten übrigens nicht ganz so lange fasten, weil das bei denen häufig auch Stress auslösen kann. Cortisol wird dann ausgeschüttet. Also als Frau muss man gucken, wie vertrage ich das. Aber für Männer ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um lange zu leben und auch sehr gut zu schlafen.
Hast du das Snacken sein lassen dann?
Also ich versuche es einfach häufiger zu vermeiden und schaffe das auch an vielen Tagen. Aber auch nicht an allen. Also ich halte mich auch nicht sklavisch an alles, was wir in diesem Buch geschrieben haben.
Natürlich.
Weil, ja, so einfach ist es dann natürlich trotzdem nicht. Aber seitdem ich selbst, also ich finde es halt toll, das alles zu wissen. Weil das bietet dieses Buch, dass man dieses ganze Wissen hat. Und dann kann man ja entscheiden, was davon setze ich um und was nicht. Und das finde ich einfach eine tolle Möglichkeit, ja, mein Leben zu gestalten.
Gerade wenn es um Ernährung geht. Es ist auch nicht so leicht, sich umzustellen. Ihr sagt zum Beispiel auch, es ist durchaus wichtig, wenn man so Ernährung umstellt, das langsam zu machen. Warum?
Weil man vieles, also viele Leute werden das kennen, wenn sie Diäten machen, weil man das dann einfach nicht durchhält. Es ist einfach schlau zu so gucken, was versuche ich jetzt zu verbessern und nicht direkt alles, sondern wenn ich zum Beispiel morgens immer einfach irgendwie ein Weißbrot esse oder ein weißes Brötchen mit Butter und irgendwie Marmelade, dann kann ich einfach versuchen, dass ich erstmal nur an meinem Frühstück arbeite und zum Beispiel Haferflocken esse mit einem griechischen Joghurt, geschroteten Leinsamen, Flohsamenschalen, also und das kann ganz, ganz, ganz toll schmecken. Vielleicht noch Kokosflocken obendrauf.
Okay, wann schmeckt es toll? Also Kokosflocken, ja, das macht es schon mal ganz schön und rund.
Griechischer Joghurt schmeckt auch fantastisch.
Aber der schmeckt
schön fett.
Ja, aber der schmeckt so gut, dass man das Gefühl hat, der kann nicht gesund sein.
Doch, der ist gesund.
Wirklich?
Ja.
Aber der schmeckt so sahnig, so rahmig.
Ja,
so.
Aber Fett ist gar nicht schlimm. Das ist es ja. Das ist so oft die Industrie, die uns sagt, wir sollen kein Fett zu uns nehmen. Und das ist Unsinn.
Außer also, Doc Fleck, die hat uns schon gesagt, Fette sind gut.
Ja.
Sie liebt Fette.
Ja, deswegen. Also so ein griechischer Joghurt ist fantastisch. Esse ich jeden Morgen zum Frühstück.
Wie viel Prozent Fett hat der? Der hat manchmal 10% Fett, ne?
Oh, ich glaube sogar 12. Also ja, also er hat sehr, sehr viel Prozent
Fett. Aber auch okay.
Völlig, ja. Also das ist, ich liebe den griechischen Joghurt so. Und auch Haferflocken, das ist alles toll. Also ich esse das wirklich, wirklich gerne. Und dann mit ganz tollem Obst, mit ein paar Beeren dazu. Ich kann nur sagen, und wer es nicht lassen kann mit der Süße, kann vielleicht ein bisschen Honig drauf machen. Ich persönlich brauche es jetzt gar nicht mehr, weil es ist ja auch alles
Honig,
so eine Gewöhnungssache.
Eigentlich total ungesund. Honig hat eigentlich nicht viel Gesundes.
Nee, also ist natürlich besser als jetzt Industriezucker, ja, oder einen gesüßten Joghurt zu nehmen. Aber deswegen, also ich mache auch keinen Honig drauf. Und Nussmus, das schmeckt auch fantastisch.
Nussmus?
Ja.
Nussmus. Kauft man das fertig?
Ja.
Ah, okay. Ich habe noch nie Nussmus gehabt.
Nein. Und das Tollste ist, das schmeckt einfach wie eine ganz, ganz leckere Nusscreme. Und die besteht aber aus nichts anderem als Nüssen. Das heißt, sie ist auch noch furchtbar gesund. Sie hat sehr viele Kalorien. Das heißt, man darf es damit auch nicht übertreiben. Aber wenn man jetzt auf sein griechisches Joghurt noch so ein bisschen Nussmus oben drauf macht, oh mein Gott.
Was es aber vermutlich nur im Reformhaus gibt oder auch im Drogeriemarkt?
Überall.
Im Supermarkt?
Im Supermarkt? Christian, du warst noch nie in der Nussmusabteilung.
Ich definitiv nicht, aber ich kümmere mich gleich drum. Aber das mit dem Joghurt, das sind gute Nachrichten, das finde ich toll.
Ja.
Weil normalerweise macht man ja schon wirklich so ein Bohai um 1,5 Liter fettarme Milch und 3,8. Oh Gott, 3,8. Nee, bitte bring die 1,5 mit. Nicht 3,8.
Nein, also du natürlich, du hast ja auch schon gesagt, Übergewicht ist zum Beispiel natürlich auch jetzt nichts, was gesundheitsförderlich ist. Und natürlich muss man irgendwie darauf achten, dass man nicht einfach zu viele Kalorien zu sich nimmt. Aber Fette gehören zu einer ausgewogenen, gesunden Ernährung dazu. Und natürlich ist es schlau, gesunde Fette zu essen. Also, keine Ahnung, zum Beispiel aus Nüssen oder eben aus Avocado. Aber Fette an sich sind gut.
Dein Lieblingsessen, hast du es inzwischen geändert? Oder ist es immer noch das, was es immer war?
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welches willst du hinaus?
Einmal habe ich gelesen, als Frankfurterin, grüne Soße mit Schnitzel, kann man ja super nachvollziehen.
Ja, tatsächlich, also das Frankfurter Schnitzel war jahrelang mein Lieblingsessen und man kann es ja aber auch ohne Schnitzel essen. Also die Frankfurter grüne Soße ist das Kartoffeln, Salzkartoffeln mit grüner Soße. Also wer nicht weiß, was
grün,
es ist.
Grün durch Petersilie?
Durch sieben Kräuter. Sieben Kräuter, die natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr gesund sind.
Okay.
Weil Kräuter sind auch wirklich fantastisch. Ja. Und das sind ja, sind noch Pimpinelle dabei, Schnittlauch, Petersilie, Borretsch, Zitronenmelisse. Also das sind super leckere Kräuter. Und dann macht es jeder so ein bisschen anders. Wir machen das, also in meiner Familie machen wir es mit Joghurt und saurer Sahne und einem kleinen Schnippelchen Mayonnaise, aber wirklich nur ganz bisschen. Okay. Senf und Zitronensaft. Und das wird dann einfach halb und halb, die eine Hälfte in den Mixer für die grüne Farbe und die andere Hälfte wird mit der Hand gemacht. Also machen wir wirklich mit einem großen Messer, damit man so ein bisschen noch das Gefühl von ich kaue auf diesen Kräutern rum hat. Und das dann eben mit Eiern und Kartoffeln. Das ist ein fantastisches Essen.
Okay, jetzt weiß ich nämlich, was wirklich die Frankfurter Soße ist. Ich hatte immer die Vermutung, es ist das Gleiche wie unser Lieblingsessen in meiner Familie.
Ja.
Ich komme aus Norddeutschland, wobei das damit vielleicht nichts zu tun hat. Und bei uns ist es einfach Petersiliensoße. Und die sieht eben aus wie eure grüne Soße auch.
Ah.
Und deswegen dachte ich, es sei vor allem auch Petersilie bei euch. Aber bei uns ist es wirklich nur Mehlschwitze mit Petersilie. Mm. Und es ist das Lieblingsessen in der Familie. Mit Kartoffeln.
Ja.
Und muss man jetzt dazu sagen, Schinken gehört eigentlich dazu. Sowas wie auch der Schwarzwälder Schinken.
Ja.
Ja, nichts Lebensverlängerndes unbedingt.
Nee, also,
das rote Fleisch,
ja,
vor dem auch immer gerne gewarnt wird.
Ja, und vor allen Dingen auch verarbeitetes Fleisch, also Wurst, ist wirklich, sollte man absolut vermeiden. Also ich bin immer dafür, also es gibt ja auch diesen Blick in die Blue Zones, das sind Orte auf der Welt, in denen es besonders viele Hundertjährige gibt, gesunde Hundertjährige.
Ja.
Und in diesen Blue Zones, die vereint wirklich, dass sie sich schon auch gesund ernähren, tatsächlich. Also zum Beispiel auf Sardinien oder auch
Irgendwo in Südamerika gibt es doch auch.
Genau, und
Ecuador,
Ikaria,
oder wo ist das?
Das ist eine griechische Insel. Also es gibt diese Orte, und dort ist es wirklich so, die Leute, ja, die ernähren sich gut, aber die genießen auch mal. Die machen auch mal, feiern auch mal, die trinken auch mal ein Glas Wein und die essen bestimmt auch mal Schinken. Aber es ist eben alles in Maßen, und da sollte man sich einfach drüber bewusst sein, dass man, wenn man jeden Tag verarbeitete Wurst isst, dass es tatsächlich einfach krebserregend.
Ja, da gibt es aber auch, muss man sagen, Leute, die für das Fleisch einfach sprechen, und dazu gehören auch viele ÄrztInnen im Prinzip. Die sagen einfach, es ist so viel gutes Zeug im Fleisch auch drin. Mhm. Esst bitte Fleisch, idealerweise 1 bis 2 Mal die Woche.
Genau.
Aber
also
da ist schon auch viel Gutes drin.
Ja, aber eben auf keinen Fall im verarbeiteten Fleisch. Also Nitritpökelsalz in der Wurst, das ist wirklich hochproblematisch. Das heißt, wenn man gerne Fleisch essen möchte, was man nicht muss. Man kann sich auf viele unterschiedliche Weisen gesund ernähren. Man kann sich vegan sehr gesund ernähren. Man kann sich aber auch mit Fleisch sehr, sehr gesund ernähren. Aber dann eben in Maßen und kein verarbeitetes Fleisch.
Und diese blauen Zonen, ist ja interessant. Warum heißen die erstmal blaue Zonen?
Also es war so, dass ein Journalist hat diese Zonen quasi entdeckt, weil zwei Wissenschaftler sich auf den Weg gemacht haben und haben geguckt, wo gibt es eigentlich besonders viele gesunde 100-Jährige. Und die haben die auf einer Karte, diese Zonen, eingekreist, einfach mit blauem Stift.
Genau, da gibt es auch ein ganzes Dorf.
Ne? Genau.
Also das Dorf der 100-Jährigen, haben wir auch alle von gehört schon.
Ja, genau. Und diese Dörfer, die sind insgesamt 5 weltweit, die sie ausgemacht haben, und die haben sie eben untersucht. Und ein Journalist ist darauf aufmerksam geworden und hat sich dann eben stärker noch mit denen befasst und eben das auch quasi an die Öffentlichkeit gebracht. Und das ist eben das Interessante, woran man auch sieht, es gibt nicht die gesunde Ernährung. Also es gibt Japaner, die werden 100 und die ernähren sich völlig anders als die Griechen und die Italiener. Und es gibt sogar in den USA eine Blue Zone, wo die 7. Tag Adventisten leben. Das ist eine Glaubensgemeinschaft, die sich eben auch besonders mit ihrem Körper beschäftigen. Und die leben in Kalifornien, und das ist nicht dafür bekannt, dass man dort besonders alt wird. Aber diese 7. Tag Adventisten, die werden eben besonders gesund alt, weil sie eben aufgrund ihrer Religion besonders auf ihren Körper achten, viel Sport machen, sich viel bewegen, sich gesund ernähren, aber auch eben in der Gemeinschaft versuchen, sich gegenseitig zu helfen und einen Sinn im Leben haben. Und das ist eben auch was diese Blue Zones vereint, was rausgefunden wurde, dass es dort sehr viel auch um einen Sinn im Leben geht. Und das sind so weiche Faktoren, die wir auch in dem Buch eben beschreiben, dass es nicht nur darum geht, eben diese harten Faktoren wie Schlaf, Ernährung, Supplements, dass es nicht nur darum geht, sondern es gibt eben auch weiche Faktoren, die dazu führen, ob man gesund bleibt.
Einen Ort habt ihr, glaube ich, erwähnt, Oliastra auf Sardinien.
Ja.
Dort gibt es sehr viel mehr Generationen Häuser, oder gibt es das eine, ich weiß es nicht genau. Da hat man Untersuchungen gemacht und aber auch wirklich festgestellt, dieses Miteinander und dann auch noch verschiedene Generationen, das ist gut.
Ja, es gibt sehr, sehr viele Studien zum Thema, auch zum Beispiel, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn Menschen in Altersheimen leben. Und es ist tatsächlich so, dass Einsamkeit laut Studien krank macht. Und das hat 2 Gründe. Und zwar einerseits liegt es eben daran, dass wenn ich jemanden in meiner Nähe habe, dass schon alleine das einen positiven Einfluss hat. Also einfach, dass jemand da ist. Aber es liegt eben auch daran, dass diese Person auf mich achtet. Also zum Beispiel leben verheiratete Männer länger statistisch als unverheiratete Männer. Mhm. Weil dann eben vielleicht eine Frau da ist, die vielleicht sagt, guck mal, ich habe das Gefühl, du hast dich verändert, geht's dir vielleicht nicht gut, wir sollten vielleicht mal zum Arzt gehen. Und wer alleine ist, macht das womöglich nicht. Und das ist wirklich so eine einfache Art, ja, im Grunde länger zu leben, wenn es jemanden gibt, der sich um einen kümmert. Und bei diesen Mehrgenerationenhäusern, da geht es eben darum, dass man auch entlastet wird. Also das Stress ist auch ein Faktor, haben wir auch ein ganzes Kapitel zugeschrieben, was Stress eben ausmacht für die Gesundheit. Und tatsächlich Mehrgenerationenhäuser können Stress von allen Leuten nehmen, die dort leben, weil die Älteren entlastet werden, weil zum Beispiel jemand für sie einkaufen geht oder sich einfach um sie kümmert, für sie da ist, sie vielleicht zum Arzt fährt. Aber jüngere Generationen werden entlastet, weil Großeltern da sind, die auf Kinder aufpassen.
Oder die Hausaufgaben machen.
Oder die Hausaufgaben machen. Und das ist wirklich, ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen, wenn meine Eltern nicht in unserer Nähe wären und mir helfen würden, meinen Sohn zu betreuen. Also das, oder unseren Sohn, weil zum Beispiel mein Mann ist jetzt gerade mit eine OP gerade gehabt, dem wurde der Blinddarm entfernt, notfallmäßig. Wenn meine Eltern nicht da wären, dann hätte ich das heute ja absagen müssen. Also und so hat mir das natürlich den großen Stress erspart. Ja, und das ist natürlich, wenn man dann noch in einem Mehrgenerationenhaus lebt, wo man noch nicht mal jemanden anrufen muss und das organisieren muss, sondern da ist einfach jemand da, das ist natürlich was.
Gibt es eine Entwicklung bei uns in Deutschland, dass es mehr Generationenhäuser gibt, also immer mehr? Oder ist das mal ganz nett, mal anzuschauen als Pilotprojekt irgendwo? Ja, oder gibt es da auch einen Trend?
Also das habe ich jetzt tatsächlich mit diesen Untersuchungen habe ich mich nicht beschäftigt, aber es ist, ich glaube es nicht, weil ich glaube, durch diese gesamte Arbeitswelt, in der wir uns befinden, dass wir von A nach B müssen, ich sehe es, also da kann ich jetzt wirklich nur anekdotisch aus meinem Umfeld berichten, weil ich mich da mit der Studienlage nicht beschäftigt habe, aber da würde ich sagen, nein, ich meine klar, durch jetzt Homeoffice, dass das vermehrt möglich ist, müssen vielleicht auch nicht mehr so viele Leute von ihren Familien wegziehen, wie das früher war. Also dass man, ich sehe auch schon, dass in meinem Umfeld die Leute mit kleinen Kindern tendenziell zu ihren Eltern in die Orte zurückziehen, wo sie diese Hilfe haben. Aber mehr Generationenhäuser sehe ich noch nicht so viel tatsächlich. Leider. Also gut, es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, es wäre der größte Stress für mich, mit meinen Eltern in einem Haus zu wohnen.
Das müssen ja gar nicht die eigenen Eltern sein.
Genau,
es können ja auch ganz andere ältere Herrschaften sein, mit denen ich als junger Mensch zusammenlebe. Ne?
Genau, aber wenn das eben ein Zusammenfinden ist von Menschen, die sich nicht stressen, das ist wunderbar.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich gesünder, wenn man andere Menschen wählt und nicht die eigenen Eltern, weil da immer noch eine ganz eigene Dynamik drin ist, die nicht immer gut tut.
Das stimmt.
Also es auch wenn man sich mit den Eltern ganz gut versteht, so ist es jetzt nicht. Ne?
Ja.
Aber
Also ich glaube, das ist dann für jeden sehr individuell.
Und wenn du dann als Mann auch noch Tennis spielst, dann kriegst du richtig viele Jahre drauf. Tennis spielen ist angeblich gesund. Also so gesund fürs Älterwerden jetzt.
Ja.
Warum? Denn es galt immer als relativ ungesund. Tennis und Segeln, hieß es früher immer, sind keine gesunden Sportarten.
Also, es ist so. Beim Sport ist es so, dass natürlich jeder Sport besser ist als kein Sport. Also wenn ich mich bewege, ist das natürlich für meinen Körper besser, als wenn ich mich nicht bewege. Wenn ich jetzt aber wirklich auf die Datenlage gucke, welchen Sport sollte ich machen, damit mein Körper wirklich was davon hat, also meine Gesundheit, dann gibt es da ganz klare Antworten. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich jogge dreimal die Woche immer 5, 6, 7 Kilometer in derselben Geschwindigkeit, dass ich so außer Atem bin, aber auch nicht so krass außer Atem, dann ist das natürlich irgendwie ganz schön und auch okay. Aber für die Gesundheit bringt es sehr, sehr wenig. Sondern man sollte einmal die Woche mindestens so richtig stark außer Atem kommen. Also HIIT-Training machen. High-Intensity-Intervall-Training ist der Goldstandard, das, was du machen solltest. Also, dass du wirklich so außer Atem bist, dass du quasi gar nicht mehr kannst.
Okay.
Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du joggen gehst und Sprints machst. 30 Sekunden all in, dass du wirklich nicht mehr kannst, dass dein Herz, dass es sowieso rausspringt. Ich finde, das ist aber auch so ein tolles Gefühl. Das ist so dieses, wenn du wirklich deinen Körper mal so spürst. Ich muss sagen, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich so gedacht, wow, stimmt, das ist mein Körper. Also da, was der auch kann. Ja? Und dann ruht man sich 30 Sekunden aus, bis die Herzfrequenz wieder runtergeht und dann wieder all in. Und das ist wirklich, und das kann man auch so kurz machen. Das ist auch
ich wollte gerade sagen, für wie lange?
20 mache ich das Minuten. Kurz?
Also ich mache das. Also jetzt, sag ich mal, das High Intensity für 30 Sekunden?
10-mal.
10-mal 30 Sekunden?
Mhm. 10-mal 30 Sekunden. Okay. Oder du kannst es auch 10-mal eine Minute und dann wieder eine Minute Pause. Also
kann auch die Treppen hoch und runterlaufen, ne? Also theoretisch. Schnell die Treppen hoch und runterlaufen.
Also wenn du so schnell läufst, dass du wirklich mit deiner auf deine maximale Herzfrequenz kommst. Ich glaube aber, dass es beim Treppensteigen schwierig ist, weil du so schnell da nicht sein kannst.
Okay.
Also deswegen, ich würde sagen, Sprints auf dem Fahrrad oder eben mit, also einfach beim Joggen, wenn du das einmal die Woche machst, weil du dadurch dein kardiovaskuläres System ich sag mal, einmal komplett in Wallung bringst. Okay. Und dafür ist ja der Körper gemacht. Und wir benutzen den Körper ja gar nicht mehr so, wie er gemacht ist. Und das vielleicht, weil wir mal zum Bus rennen und dann all in gehen. Aber das machen wir nicht, meistens nicht regelmäßig genug. Also das wäre auf jeden Fall das Tolle. Und dann sollte man noch Ausdauer-Grundlagensport machen in der sogenannten Zone 2. Das heißt, es gibt 5 Zonen der Herzfrequenz. Beim HIIT-Training nimmt man die Zone 5, also die allerkrasseste, okay, mit der stärksten Herzfrequenz. Und Zone 2 ist, sage ich mal, so ein sehr schnelles Gehen. Also das könnte man zum Beispiel auch beim Gassi-Gehen mit dem Hund machen. Und das muss man wirklich auch pro Woche. Ja, also sollte man schon mal mindestens eine halbe Stunde am Tag machen. Und dann noch Krafttraining. Das ist jetzt so, sage ich mal, der Goldstandard des Sports für die Gesundheit. Und jetzt kommen wir zurück zum Tennis. Es tut mir leid, dass ich so lange ausholen musste. Aber beim Tennis machst du quasi automatisch dieses HIIT-Training. Dadurch, dass du diese schnellen Sprints hast zum Ball hin und einen Ballwechsel wirklich krass rennst, da kommst du auf deine maximale Herzfrequenz. Ja. Und dann ist aber auch wieder mal kurz Pause und deine Herzfrequenz geht wieder runter. Und deswegen ist es quasi ein automatisiertes HIIT-Training. Und was bei Tennis auch noch hinzukommt, dass es so toll für die Langlebigkeit ist, also Tennisspieler leben tatsächlich statistisch gesehen knapp 10 Jahre länger als Nicht-Tennisspieler.
Das ist eine irre Zahl.
Eine irre Zahl, wirklich. Und weil das auch eine Sportart ist, die man nicht alleine machen kann, sondern weil es auch eine Sportart ist, bei der man mit Menschen zusammenkommt. Und das macht wiederum glücklich. Und da sind wir wieder bei den weichen Faktoren, die auch eben für die Langlebigkeit wichtig sind.
Aber beim Fußball zum Beispiel, da bin ich A, noch mit viel mehr Menschen zusammen und ich bin noch viel mehr außer Puste als beim Tennis.
Ja, aber nicht mit diesen Pausen. Also das ist...
Das ist richtig.
Ja, und da bist du dauerhaft.
Du hast nicht diese Pausen.
Da machst du zwar auch mal einen Sprint, aber du bist tatsächlich, glaube ich, länger auf der krassen Herzfrequenz. Also du hast nicht dieses immer wieder Anhalten und Stoppen.
Ja. Es lebt sich gar nicht so leicht, auch in deinen Schulen sozusagen, mit diesem ganzen Wissen, das man hat. Ne? Also man kriegt auch schneller ein schlechtes Gewissen, weil man einfach sich so gut auskennt und so ein richtiger Besserwisser ist. Ja. Ist das in deinen Genen drin, die Besserwisserei, nachdem du dein Leben damit verbracht hast, Dinge zu erklären?
Also das Problem ist, dass wenn es halt so ein bisschen, sage ich mal, moralisch wird. Manchmal macht mir das auch wirklich keinen Spaß, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich moderiere ja auch im HR-Fernsehen die Ratgebersendung und ich meine, da steckt ja das Ratgeben schon im Sendungstitel drin. Und manchmal ist es wirklich ein bisschen nervig, wenn man sehr viel weiß und dann auch weiß, dass man eigentlich heute nochmal HIIT-Training machen sollte und aber eigentlich keine Lust hat oder keine Zeit oder wie auch immer. Ja, ich noch viel schlimmer muss ich sagen, fand ich das, ich beschäftige mich auch als Journalistin sehr viel mit dem Thema Klimawandel und habe auch ein Buch zu dem Thema auch geschrieben und da finde ich es noch viel schlimmer, weil da geht es ja dann nicht nur darum, dass ich weiß, was man machen sollte und das ist dann nur für mich wichtig, wie es jetzt beim Thema Langlebigkeit ist, sondern da hat man ja noch das Gefühl, eine gesellschaftliche Verantwortung zu haben. Und das finde ich eigentlich fast noch unangenehmer.
Gut, auf der anderen Seite, eure Hochzeit war auf Sizilien. Was ist da mit dem CO2-Fußabdruck? Wie kannst du das als Moderatorin dieser Klimasendung vertreten?
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich könnte jetzt natürlich erzählen, dass meine ganze Familie eh schon auf Sizilien war, weil die da immer sind.
Waren sie?
Ja. Und wir unsere Hochzeitsreise auch direkt da gemacht haben und das eine mini kleine Hochzeit war. Ja. Das könnte ich jetzt erzählen, um mich zu rechtfertigen, aber das erzähle ich jetzt gar nicht, um mich zu rechtfertigen.
Nein. Habt ihr wenigstens mit Olivenöl angestoßen?
Nee, aber wir hatten tatsächlich aus Nachhaltigkeitsgründen haben wir nur mit Olivenbäumchen und Zitronen dekoriert, hatten keine Blumendekoration, weil man die Zitronen natürlich dann einfach weiter benutzen kann und die Olivenbäumchen. Also und es sah auch wirklich wunderschön aus.
Ich habe nämlich, als ich mich vorbereitet habe auf dich, habe ich nur wirklich den Artikel von der Bild-Zeitung gefunden.
Oh Gott.
Und nein, aber der hatte diesen wunderschönen Artikel, Sie haben Logo gesagt.
Ja,
und das fand ich extrem
hübsch,
originell.
Oder? Ja.
Wahrscheinlich so originell, dass ihr selber euch gewünscht hättet, es gesagt zu haben. Oder habt ihr?
Nee.
Möchtest du Tim Schreder, ich will ihn immer Schredder nennen, warum auch immer, möchtest du Tim Schreder zu deinem Manne nehmen? Logo. Oder? Ich meine, theoretisch.
Das wäre schon irgendwie süß gewesen, ne? Aber andererseits, ja, man muss auch mal im Privatleben abschalten, auch wenn Tim und ich wirklich sehr, sehr viel zusammenarbeiten.
Das stimmt. Aber immerhin hat die Bild-Zeitung darüber berichtet. Und ich denke mir nur, wenn man mich kennt, auch aus dem Fernsehen, ich möchte gar nicht, dass die Bild-Zeitung darüber schreibt. Ich möchte das einfach nur für mich machen. Was geht die das an?
Ja, da hast du vollkommen recht. In dem Fall, ja, fand ich das jetzt nicht so schlimm, weil das ist irgendwie eine hübsche Nachricht gewesen. Ja. Und ich habe mich auch gefreut über diese Hochzeit. Und dann fand ich das eigentlich ganz schön, wenn sich viele Leute dann auch mit einem freuen.
Du hast gerade von der Dekoration erzählt, von den Zitronen, die du dekoriert hast. Du hast mal in einem Interview erzählt, du kannst nicht mal 3 Kerzenstände auf dem Tisch so arrangieren, dass es gut aussieht. Und das hat mich nur deshalb gewundert, weil auf Instagram hast du schon Tische präsentiert in letzter Zeit. Ich weiß nicht so, wenn die Familie bei Weihnachten zusammenkommt. Also es sieht aus wie aus schöner Wohnen.
Oh,
also ist alles perfekt dekoriert. Also wie gehen denn diese beiden Aussagen zusammen?
Also ich würde mich wirklich auf keinen Fall als Deko-Queen bezeichnen. Ich kann wirklich, wie ich das da gesagt habe, also ich kann keine, wenn ich 3 Sachen auf den Tisch stelle, das sieht nicht schön aus. Ich nehme mal an, dass das dann auf meine Schwester zurückzuführen ist, die wirklich, wirklich sehr schön dekorieren kann. Und wir sind ja dann häufig als Familie zusammen unterwegs und dann ist es wahrscheinlich, hat sie das dann gemacht. Also weil ich habe da wirklich kein Händchen für.
Aber mal auf Instagram posten, sodass alle denken, du warst es, ne?
Ja, ja, für mehr Realität auf Instagram werde ich dann demnächst meine Schwester verlinken und sagen, das war sie.
Sehr gut.
Oder ich unterschätze mich, ne? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht findest du es sehr hübsch, wie ich die 3 Sachen rechts und links hinstelle und ich bin viel zu kritisch mit mir.
Möglicherweise. Wir machen zwischendurch mal eine kleine Autor-Vervollständigung, denn du bist ja Autorin. Vervollständige mal folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
ein Smiley.
Den krassen Smiley.
Ja, ich wollte mir mal ein Smiley tätowieren lassen, weil ich mich daran erinnern wollte, dass aus negativen Dingen sehr, sehr häufig auch etwas Positives entstehen kann. Und weil ich das irgendwann in meinen Ende 20er, Anfang 30ern, habe ich das gelernt und das ist mir immer wieder so ergangen, dass ich gemerkt habe, man muss sich daran erinnern in schlechten Zeiten, dass alles wieder gut werden kann. Das ist so ein bisschen wie dieser Spruch, nur mit Regen gibt es Blumen. Ich glaube, das ist auf Englisch, no rain, no flowers, glaube ich, heißt der Spruch. Ne? No rain, no flowers. Und dieser Smiley sollte mich daran erinnern, aber ich habe ihn mir nie stechen lassen.
Okay.
Aber ich habe eine Smiley-Kette deswegen.
Ach, du hast eine Smiley-Kette, hast du. Ja, die war ein bisschen versteckt, im Ausschnitt versteckt.
Genau,
aber
die habe ich mir dann, werde ich nie bereuen, die kann ich zur Not ausziehen.
Und was fällt dir sofort ein, wenn du an etwas Schlechtes, an etwas Negatives denkst, aus dem aber etwas Gutes wurde? Denn das Leben muss ja auch liefern.
Ja, ja.
Für diese
also
Theorie.
Ich glaube, dass das natürlich nicht auf alles stimmt, auf keinen Fall. Also es gibt natürlich Dinge, die einem passieren im Leben und die sind einfach nur schrecklich.
Ja.
Aber es gibt, glaube ich, schon, wie jetzt zum Beispiel bei mir, dass ich 3 Fehlgeburten hatte und mich dann angefangen habe, mit meinem Körper zu beschäftigen und versuche, gesünder zu leben. Es ist trotzdem, also ich konnte daraus etwas Positives finden für mich.
Ja.
Und natürlich gab es auch ein Happy End, weil wir einen gesunden Sohn bekommen haben. Aber im Endeffekt, ja, hat mir das dann eben auch einen gewissen Bezug zu meinem Körper gegeben. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel dafür.
Ja. Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist?
der Biss in einen Apfel. Ich weiß nicht, warum mir das sofort eingefallen ist.
An apple a day keeps the doctor away. Wobei die neuesten Erkenntnisse sagen ja, es müssen 2 Äpfel sein pro Tag.
Ja, Äpfel sind auf jeden Fall extrem gesund. Ja. Also sie sind ein wirklich tolles Obst. Und bei uns ist es so, meine Oma hat schon immer jeden Tag einen Apfel gegessen. Und ich komme auch aus einem Ort, in dem es sehr viel Apfelanbau gibt. Und als ich schwanger war, haben alle Leute mich nur Pferd genannt, weil ich wie so ein Pferd mir jeden Tag, ich habe jeden Tag ungefähr 3 bis 4 Äpfel gegessen. Brähböhren. Ich war völlig verrückt nach Brähböhren-Äpfeln.
Okay.
Und
war das der Schwangerschaft geschuldet?
Ja.
Oder ist das auch heute noch
also
deine Lieblingssorte?
Schon immer meine Lieblingssorte, aber in der Schwangerschaft habe ich wirklich einen, also wirklich, ich hab die in mich reingeschaufelt, also wirklich. Die haben auch gegen meine Übelkeit geholfen. Es war wirklich, ich bestand quasi nur aus einem Apfel. Und ich persönlich mag das Geräusch, auch wenn man in einen Apfel beißt. Es gibt ja Leute, die finden das total eklig. Ich finde das ein richtig tolles Geräusch.
Ich liebe ja Rubinette, heißt der, glaube ich, der Apfel.
Auch gut, ja.
Auch eine gute Wahl. Habe ich vor kurzem erst entdeckt, weil es ist nicht so der übliche Apfel, weißt du, der so auch im Supermarkt oder auch am Markt verkauft wird. Ja. Man muss schon auch vielleicht danach suchen. Aber Robinette, das war für mich eine Offenbarung. Aber du kennst Robinette auch.
Ja,
aber du kennst
dich
mit Äpfeln natürlich auch.
Natürlich.
Ich bitte dich. So, ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurücktransportiert, ist...
Ja. Die Gesichtscreme meiner Mutter, ich sage jetzt nicht die Marke, aber ich weiß noch, dass es früher, wenn meine Mutter mich ins Bett gebracht hat und oder ich nachts bei der lag und meine Mutter hatte diese Gesichtscreme, oh Gott, dieser Geruch. Ich würde, wenn das den heute als Parfum gäbe, würde ich den benutzen.
Hast du sie selber später dann auch verwendet?
Ich glaube leider, dass es die Creme nicht mehr gibt.
Ehrlich?
Ich habe mal danach gesucht, aber gibt es nicht mehr.
Okay. Und auch nichts Ähnliches, ne?
Mm-mm.
Mein letzter überflüssiger Online-Kauf war?
Überflüssig nicht. Also vielleicht doch überflüssig, aber ich habe mit einer Gruppe Freundinnen, haben wir unseren Männern, weil wir es einfach super witzig fanden, das schenken wir denen an Valentinstag, haben wir T-Shirts gemacht, wo jeweils der Name der Frau des Mannes draufsteht und unten sind 5 lustige Fotos von dieser Frau. Es ist wirklich überflüssig und saulustig und wir wollen, dass wir demnächst uns alle treffen und alle Männer diese T-Shirts anhaben. Also ja, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall überflüssig, aber vielleicht auch sehr, sehr lustig. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf.
Okay, auf was für Fotos warst du zu sehen? Auf dem T-Shirt, das du dann Tim?
Tim wird dann ein T-Shirt tragen, da steht drauf Jenny, my wife. Und dann sind dort, das ist dann so also richtig geschmacklos mit so pinken und roten Nebelschwaden und dann sind da unten drunter 5 ausgeschnittene Fotos von mir, in denen ich unterschiedliche Dinge mache.
Und, wie zum Beispiel?
Also eins ist von der Hochzeit, wo ich tanze, in einem poste ich so in die Kamera. Also einmal habe ich so eine Sushi-Packung auf dem Kopf. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr lustiges T-Shirt und ich bin gespannt, ob er sich drüber freut. Oder ob wir das nur witzig finden, wir Mädels.
Würde euch wahrscheinlich reichen. Naja. So, und dann noch, ich bin abergläubisch, wenn...
ich ins Flugzeug einsteige. In meiner gesamten Familie, wir haben so eine Familie-WhatsApp-Gruppe und egal, wer von unserer Familie fliegt, da muss immer geschrieben werden in die Gruppe, sagt dem Flugzeugfuzzi, er soll anständig fliegen. Es muss geschrieben werden oder gesagt werden und dann passiert es manchmal panisch, dass meine Nichte, meine Schwester oder irgendwer in diese Gruppe schreibt, ich brauche noch den Spruch. Und dann.
An den Sie sich nicht mehr erinnern können, oder?
Nee, irgendwer anders aus der Familie muss den Spruch sagen.
Ach, jemand anders muss den Spruch sagen?
Ja.
Okay, also du sitzt dann schon im Flugzeug und in der WhatsApp-Gruppe hat kein Mensch bisher sich dazu geäußert.
Richtig. Also wenn du schlau bist, kannst du es ja vorher schon einfordern. Das heißt, du weißt, du fliegst morgen, rufst abends nochmal Mama oder Schwester an und sagst, ich brauche für morgen den Spruch. Und dann sagt Mama oder Schwester dir den Spruch. Aber manchmal ist man unvorbereitet und sitzt im Flugzeug und denkt sich, es hat noch keiner den Spruch gesagt. Und dann schreibt man panisch, weil man kann ja auch aus dem Flugzeug nicht mehr anrufen, in die WhatsApp-Gruppe. Ich brauche noch schnell den Spruch. Und dann kann man hoffen, dass irgendjemand online ist und den noch schnell da reinschreibt.
Das war ganz schön zu sehen, mit welchem Ernst du das jetzt auch gerade erzählt hast. Also das ist jetzt kein Spaß.
Nein.
Nein. Und muss auch jemand dann zum Flugkapitän gehen und sagen, bitte fliegen Sie vorsichtig?
Nee, das nicht.
Das nicht.
Der Flugzeugfuzzi auch lustigerweise. Also das muss ich sagen, dem Flugzeugfuzzi, er soll anständig fliegen. Wie es dazu gekommen ist, kann ich allerdings nicht erklären.
Es muss der Original-Wortlaut sein.
Original. Mein Handy kann das schon autovervollständigen. Wenn ich schreibe, sagt dem, sagt er schon Flugzeugfuzzi. Das weiß der schon, dass ich das schon so oft geschrieben habe.
Versuchen wir doch noch mal ein bisschen älter zu werden, wir beiden.
Ja.
Also noch ein bisschen mal was dafür zu tun. Ihr schreibt ja auch über das sogenannte Grounding oder auch Earthing genannt. Das heißt, dass man wirklich auch Berührung hat mit der Erde. Man geht also barfuß zum Beispiel über die Erde und ist nicht getrennt durch irgendeine gute Schuhsohle, wie wir sie jetzt beide haben. Was sind die Erkenntnisse, die man dort wissenschaftlich hat? Was bewirkt wirklich dieser direkte Kontakt der Haut mit dem Boden?
Also es gibt eben Menschen, die sagen, dass man sich dadurch entlädt. Also das ist jetzt wirklich eine physikalische Formel. Das ist ein bisschen kompliziert, das jetzt zu erklären. Aber es geht eben darum, dass die Körper, dass man eben geladen ist und sich durch diesen Kontakt mit dem Körper entlädt. Und dadurch, dass wir quasi die ganze Zeit irgendwelche Plastiksachen tragen, auf irgendwelchen Plastikböden rumlaufen und so, dass wir uns dadurch zu sehr aufladen. Und das ist wissenschaftlich nicht belegt, dass es stimmt. Also schreiben wir auch in dem Buch, es ist in dem Kapitel, geht es ein bisschen um so, ich sage es mal so, ein bisschen Hokuspokus-Trends, also oder auch so ein bisschen Trends, die so ein bisschen in sind, sowas wie Eisbaden oder sowas wie Rotlichtmasken tragen und so. Also da geht es so ein bisschen um solche Trendsachen, aber auch ganz klassische Sachen wie Saunieren zum Beispiel. Und da haben wir eben geguckt, was davon es hilft wirklich bei der Langlebigkeit. Und dieses Grounding, also dieses Erden, da gibt es ganz kleine Studien, die da einen positiven Effekt sehen. Und ich würde eben sagen, wenn jemand das Gefühl hat, dass das ihm hilft, barfuß draußen rumzulaufen, zum Beispiel vorm Schlafengehen. Mein Mann hat das mal eine Phase lang jeden Abend gemacht, ist er barfuß ums Haus gelaufen, weil...
Hat er besser geschlafen?
Ja, mein Mann ist der schlechteste Schläfer der Welt und er hat wirklich alles ausprobiert, um seinen Schlaf zu verbessern. Und das hat ihm jetzt wirklich nicht, also das hat nicht die große Erkenntnis gebracht und nicht die große Hilfe. Aber es ist natürlich schon so, dass ja, also ich sag mal, alles, was hilft, hilft. Ne? Und wenn man das Gefühl hat, dass es einem gut tut, mal barfuß draußen rumzulaufen, weil man mal wieder den Kontakt zur Erde hat, warum nicht?
Und wenn es ein Placebo-Effekt ist. Genau. Placebo ist sehr mächtig.
Genau, also. Ja. Aber es gibt, wie gesagt, ganz kleine Studien, die da leichte Vorteile sehen für die Gesundheit. Aber da gibt es keine großen randomisierten Studien, die da einen Effekt sehen.
Ja. Frau Siegler, erzählen Sie mir doch noch mehr über Ihren Mann. Warum schläft denn der schlecht? Wie ist es denn mit Alkoholkonsum vor dem ins Bett gehen?
Ist auf jeden Fall schlecht und es muss er auf jeden Fall auch vermeiden. Ja. Macht er nicht immer, aber schon sehr, sehr, sehr häufig. Mein Mann schläft schlecht. Das liegt bei dem in der Familie tatsächlich. Also der hat Nachtschreck. Das ist ja, was viele Kinder haben. Das hat sich bei dem nicht verwachsen. Der schreckt nachts auf und schreit. Der hat Restless Legs Syndrom. Also der hat so
ein ständig hippeln muss mit dem Bein.
Genau. Und deswegen schlafen wir auch wirklich an vielen Nächten mittlerweile getrennt, weil wir das zwar sehr, sehr schade finden, aber eben merken, dass es für unsere Gesundheit, also für unsere Ausgeschlafenheit einfach besser ist.
Und für die Beziehung übrigens auch.
Für die Beziehung kann es dann auch besser sein.
Ja, viele wollen getrennt schlafen, ja. Aber dürfen nicht. Weißt du, weil der Partner sagt, ja, aber dann ist es ja so, als seien wir getrennt. Also, und sie wollen aber, weil sie vielleicht auch alleine viel besser schlafen würden. Mhm. Also, alle Leute, die alleine schlafen innerhalb einer Partnerschaft, werden oft beneidet.
Ja, also bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir eben gemerkt haben, dass wir viel besser schlafen können, wenn wir getrennt schlafen. Weil mein Mann sich dann, der schreckt halt sehr schnell auf. Und wenn ich mich dann nur irgendwie bewege, und ich bewege mich wirklich wenig im Schlaf, weil ich eine sehr gute Schläferin bin, aber ich werde dann eben auch von ihm geweckt und dann potenziert sich das und es macht einfach eigentlich keinen Sinn. Wir schlafen trotzdem immer mal, trotzdem pro Woche auch mal nebeneinander, einfach weil wir es auch schön finden.
Na klar.
Aber wenn es jetzt wirklich zum Beispiel darum geht, dass wir wissen, jemand von uns muss morgen früh aufstehen oder fit sein, dann schlafen wir ganz gezielt getrennt.
Ja. Sag mir nochmal zum Schluss, was sind denn so revolutionäre Entwicklungen? Das Erste, was ich immer denke, wenn ich Longevity lese, ist immer irgendetwas Futuristisches. Immer Dinge, die so in Richtung Brian Johnson gehen, der so viel probiert. Das ist so mein Ding, wie man versucht, sein Leben zu verlängern. Ja. Aber ob das mit Substanzen ist, irgendwelchen besonderen Techniken, weißt du, so Kältekammer oder was auch immer. Was sind denn aber tatsächlich die revolutionären Entwicklungen, die es so gegeben hat in letzter Zeit?
Also tatsächlich gibt es Medikamente, die zeigen, dass man langsamer altern kann. Da gibt es aber bisher noch nicht den großen Durchbruch. Also es gab in letzter Zeit Rapamycin, wo gedacht wurde, wo man auch in Mausstudien gesehen hat, dass Mäuse länger leben, die dieses Medikament einnehmen. Bei Menschen hat es aber noch keinen Effekt gezeigt. Wahrscheinlich auch, weil wir die Dosierung noch nicht wissen. Also auch Brian Johnson hat das auch genommen und hat aber wieder damit aufgehört, weil es eben auch negative Effekte hatte auf deine Abwehrkräfte.
Okay.
Und deswegen ist das zum Beispiel jetzt wieder auf Halde. Da hat man wirklich gedacht, dass das der Durchbruch sein könnte.
Aber wofür würde man das einnehmen?
um länger zu leben.
Aber wer verschreibt das?
Ja, das ist dann die große Frage.
Damit es ist einfach eine Substanz, die man dann kaufen kann.
Genau, damit sind wir bei moralischen Fragen der Langlebigkeit, die sehr, sehr schwierig zu beantworten sind.
Ja.
Und das ist auch im Grunde was, was auf jeden Fall in Zukunft auf uns zukommen wird. Die große Frage, was passiert eigentlich, wenn es den großen Durchbruch gibt und wir ein Medikament finden, was unser Leben verlängert? Wer bekommt Zugang dazu? Sollten überhaupt Menschen Zugang dazu bekommen? Ist es dann etwas, was jeder haben darf? Im Grunde haben wir das Problem ja jetzt auch, also oder das Problem in Anführungsstrichen, wir haben es jetzt zum Beispiel auch mit der Abnehmspritze. Das ist ja auch sowas. Im Grunde die Abnehmspritze wird auch dazu führen, dass Leute länger leben. Es ist eine lebensverlängernde Spritze, weil wenn Menschen weniger Übergewicht haben, haben sie weniger Begleiterkrankungen, werden wahrscheinlich länger leben. Und im Moment ist die nur zugänglich für Menschen mit Übergewicht oder mit, also die das Geld haben, die sich selber zu leisten, weil es keine Krankenkassenleistung ist. Also wir haben diese Probleme auch jetzt schon.
Oh Gott, wenn wir alle älter werden, dann tatsächlich, ne? Da gibt es ja so viele Fragen, die sich stellen. Dann müssen wir unter Umständen bis 80 arbeiten.
Ja.
Ja, die Sozialsysteme brechen sowieso zusammen. Mit anderen Worten, ihr habt mit eurem Buch eine Mitverantwortung dafür.
Das Problem ist auf jeden Fall da.
Ja.
Wenn wir allerdings gesünder altern, kann es auch Vorteile mit sich bringen. Weil klar, wenn wir jetzt alle einfach nur unsere Lebensspanne verlängern, also im Englischen gibt es das Wort Health Span und Lifespan.
Ah, okay.
Und leider gibt es für dieses Health Span, also für die Gesundheitsspanne, also die Zeit im Leben, die ich gesund bin, da gibt es kein wirkliches deutsches Wort dafür. Deswegen finde ich die englischen Wörter da eigentlich sehr schön.
Ja.
Weil wenn wir nur unsere Lifespan, also Lebensspanne verlängern, aber nicht die Zeit, in der wir gesund sind, dann kriegen wir natürlich große Probleme. Weil dann haben wir natürlich noch viel, viel länger Menschen in Pflegeheimen, noch viel, viel länger Menschen, die Medikamente nehmen müssen.
Ja.
Wenn wir aber eben es schaffen, die Gesundheitsspanne zu verlängern, könnte uns das sogar Vorteile bringen.
Mhm. Und abgesehen von diesem einen, ich nenne es jetzt Medikament, das möglicherweise ein Leben verlängert, was gibt es sonst noch?
Also Tim zum Beispiel war in einem Longevity Center in New York, wo sie ihm in den Vagusnerv spritzen wollten. Der sitzt hier im Hals.
Ja.
Und das soll auch gesundheitsfördernd sein.
Okay,
und
der ist ja für unser Wohlbefinden auch einfach so ganz wichtig. Also all die positiven Gefühle, Emotionen, die liegen wir alle auf diesem Vagusnerv. Wenn der aktiv ist, dann können wir gar nicht negativ denken. Das ist ja auch eine Superpower, dieser Nerv.
Genau, und der sollte quasi dadurch wieder effizienter arbeiten.
Mhm.
Und da hat der Tim aber gesagt, nee, das möchte er nicht.
Er hat es nicht ausprobiert,
weil er das einfach ein bisschen gruselig fand. Ja? Und dann hat ihm der Arzt das vorgeführt an einer Mitarbeiterin. Und dann hat er gesagt, ja, aber wundern Sie sich nicht, danach hängt die eine Gesichtshälfte erstmal stundenlang runter und der Tim so, ach du Gott, ja. Aber also deswegen, es ist wirklich verrückt, was es alles gibt. Aber die Forschung gibt tatsächlich auch vielen dieser Longevity-Kliniken recht, dass solche Dinge eben helfen können. Und es ist jetzt eine Frage der Zeit, wann das auch hier in Deutschland Einzug erhält.
Also wir haben mitbekommen, es sind diese ganzen kleinen Veränderungen, die im Alltag sich summieren und großen Effekt auf zusätzliche Jahre haben, die uns zusätzliche Jahre dann tatsächlich geben, wenn man jetzt so ganz viel richtig macht, aber jetzt im normalen Rahmen, nicht so wie Brian Johnston. Die biologische Schallmauer liegt wo? Also, was ist möglich?
Also, im Moment sagt man, dass ungefähr 120 so die Schallmauer ist.
Okay, ja.
Und also die Forschung sagt auch, dass wir immer mehr 100-Jährige sehen werden. Also das wird sich jetzt in den nächsten Jahren wirklich entwickeln, dass wir immer mehr, auch einfach wegen des medizinischen Fortschritts, schon alleine deswegen jetzt noch nicht mal unbedingt, weil Leute sich an Longevity-Ideen halten, sondern dass wir da schon immer mehr 100-Jährige sehen werden und dass wir wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten immer mehr 120-Jährige sehen werden.
Was hast du als besonders mühsam empfunden, als du vieles und wenn auch nur fürs Experiment umgestellt hast, was zwar mühsam war, aber wo du gemerkt hast, aber auch echt effektiv?
Tatsächlich die Ernährungsumstellung.
Ja.
Wenn ich zum Beispiel, manchmal habe ich Spätschicht und dann habe ich noch super krass Hunger irgendwie danach, weil ich währenddessen irgendwie nicht so richtig mich gut ernährt habe, dann bin ich irgendwie noch zu irgendeinem Drive-In gefahren und habe mir dort Burger geholt. Dann habe ich aber so schlecht geschlafen und das ist auch ganz interessant, dass ich das vorher nie so richtig gemerkt habe, weil wenn man sich noch nicht so mit seinem Körper beschäftigt, dann wacht man irgendwie so morgens auf und denkt so, oh, heute fühle ich mich aber irgendwie nicht so gut. Aber wenn man sich mal anfängt, eben damit zu beschäftigen, ich tracke das ja natürlich auch alles mit einem Armband, mit so einem Fitnessarmband, was zum Beispiel den Schlaf überwacht. Und wenn man dann eben mal anfängt, darüber sich zu informieren und eben zu wissen, was eben dazu führt, dass ich mich morgens schlecht fühle. Und dann habe ich eben gemerkt, dass mir so ein Burger vorm Schlafengehen einfach überhaupt gar nichts bringt. Dann ist das zwar irgendwie nervig, aber wenn man das weiß, dann kann man das verhindern und holt sich dann vielleicht einfach keinen Burger, sondern isst zu Hause ein Brot. Ist besser.
Aber kein Weißbrot.
Nee, am besten ein Sauerteig-Vollkornbrot. Schmeckt aber fantastisch.
Wie finden wir eigentlich unser biologisches Alter heraus? Also wir fühlen uns ja jünger, oft. Ja. Und wenn das biologische Alter das bestätigen könnte, dann haben wir vieles richtig gemacht. Dann sind wir eventuell auch ganz gut mit unserem Körper umgegangen. Wie finden wir das raus?
Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also es gibt, sage ich mal, Schätzungen. Also zum Beispiel dieses Fitnessarmband, was ich hier habe, schätzt auch mein biologisches Alter.
Wo liegt es?
Das liegt im Moment bei 39, okay. Also drei Jahre jünger. Cool. Immerhin, aber der macht es eben nur aufgrund der Faktoren, die er messen kann. Also Der sagt zum Beispiel, ich gehe jeden Tag mehr als 10.000 Schritte. Das bringt dir minus 0,5 Jahre. Du machst Krafttraining, das bringt dir auch minus 0,6. Du hast aber einen zweijährigen Sohn, deswegen schläfst du zu schlecht und das schlägt dir wieder ein Jahr drauf. Also so macht er das, der überschlägt das quasi. Das ist nur ein Anhaltspunkt.
Ja,
das hat keinerlei wirkliche Bewandtnis.
Okay.
Du kannst aber auch dein biologisches Alter über deine DNA testen lassen und das ist wirklich dann richtig.
Okay.
Das gibt es in Deutschland, wird es momentan auch angeboten. Ich habe aber bisher noch keinen Anbieter gefunden, der mich wirklich überzeugt hat. Die meisten machen das über den Speichel. Wirklich gut wird es aber über das Blut, also über einen Bluttest.
Ja.
Das hat auch Tim in diesem Longevity Center in New York machen lassen. Und er hatte ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich glaube, er war 8 Jahre jünger als
Der ist jetzt schon 8 Jahre jünger als du.
Ja, das
und
ist,
dann
nochmal
8 Jahre gefühlte. Ja. Er ist also gefühlt 16 Jahre.
Ja,
also du lebst mit einem Teenager quasi zu Hause
quasi
zusammen.
Ja, schlimm. Also nee, der hatte wirklich sehr gute Werte und da wird die Länge der Telomere gemessen. Also das sind quasi die, ich drücke es jetzt wirklich ganz einfach und kurz auf. Aber
das ist deine Spezialität.
Genau, sagen wir mal, stellen wir uns unsere DNA aufgewickelt vor wie Schnürsenkel.
Ja.
Und die Schnürsenkel haben ja Schutzkappen außen, kennen wir alle. Ne? Die sind aus so Plastik. Und die Schutzkappen unserer DNA, ganz vereinfacht, sind die Telomere. Und die werden über die Jahre immer kürzer. Das ist wie so eine Schutzkappe, die einfach durch Verschleiß abnimmt. Zum Beispiel durch jede Zigarette, die wir rauchen, werden diese Schutzkappen kürzer. Und die Länge der Telomere, wenn man die bestimmt über einen Bluttest, dann kann man wissen, was man für ein biologisches Alter hat. Das ist dann aber auch immer nur ein Ist-Zustand. Man kann ja dann trotzdem seine Alterung verlangsamen. Also, dass
ja,
man dann
klar.
zum Beispiel sagt, ja, mein biologisches Alter, weil ich jetzt zum Beispiel erst sehr spät angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen, ich bin jetzt 42, sagen wir mal, mein biologisches Alter wäre 45, dann kann ich aber trotzdem, indem ich jetzt anfange, meinen Alterungsprozess verlangsamen. Also Brian Johnson zum Beispiel altert nur um 0,6 Jahre pro Jahr und kann dann quasi so Leute aufholen oder einholen, die älter sind als er. Und auch das kann man messen, den Alterungsprozess. Ja, es ist wirklich
herrlich.
Spannend und das kann man wirklich auch alles messen und es sind, also ich muss sagen, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu befassen, ich war wirklich einfach fasziniert, ja.
Aber am allerbesten ist es immer noch, gewisse Sachen wegzulassen. Das schafft schon mal direkt Vorsprung, oder?
Ja.
Alkohol, Rauchen, wenn man das weglässt. Man, das sind die Klassiker, das hören wir natürlich unser Leben lang jedes Mal. Aber es macht uns tatsächlich jünger, beziehungsweise es lässt uns länger leben. So ist es einfach.
Ja.
Wenn man Bock hat auf das Leben.
Ja, und es, also, was ist ja auch wirklich lustig, die WHO hat ja jahrelang gesagt, wir dürfen, also es wäre quasi kein Problem, 1 bis 2 Gläser Alkohol pro Woche zu trinken. Und diese Empfehlung hat sie ja vor einigen Jahren geändert. Und wir haben uns alle gefragt, hä, warum eigentlich? Und das Lustige ist, dass sie damals in der Studiengruppe, gab es einfach keine Studiengruppe, die 0 Alkohol getrunken hat, sondern es gab nur die Studiengruppe, die 0 bis 2 Gläser. Und Und die waren langlebiger und gesünder als die, die 4-5 Gläser Alkohol pro Woche getrunken haben. Und dann hat man daraus einfach geschlossen, die 0-2, die sind ja so und so gesund, dann können wir 0-2 Gläser Alkohol pro Woche empfehlen. Aber weil sie einfach keine Gruppe hatten, die wirklich gar nicht getrunken hat. Und wenn du diese Gruppe mit einbeziehst in die Studie, dann merkst du, 0 Gläser sind besser als 2 Gläser.
Und zwar deutlich besser noch sogar.
Ja, und deswegen ist dann jetzt die Empfehlung, dass es keine sichere Menge Alkohol gibt. Mhm. Und da sollte man auf jeden Fall, also es ist ja dann eine Entscheidung, die ich treffe. Man kann ja sagen, hey, ich trinke heute mal was, weil ich das genieße und mache mir einen schönen Abend. Und das hat ja dann auch wiederum positive Effekte.
Ja.
Aber sollte man ganz, ganz bewusst einsetzen und nicht zu häufig machen.
Und wenn, nein, danke heute nicht, ich möchte noch die Hochzeit meines Enkels miterleben.
Genau.
Meines potenziellen Enkels in der Zukunft. Für mich heute kein Glas. Ja gut, da verliert der Tim wieder ein paar Jahre. Weißt du, verstehst du, durch Alkohol. Also
ja, das
rück dir wieder ein bisschen
Idee.
Dichter zusammen.
Ich muss einfach ihm ein bisschen Gummibärchen jeden Abend hinlegen und ein Glas Wein, dann kann ich ihn noch einholen.
Jennifer, die Frau, deren Spezialität es ist, so Dinge einfach zu erklären. An welcher Erklärung scheiterst selbst du?
Oh.
Ob mit oder ohne Unterstützung durch deinen Mann? Hast du jemals abseits für Logo erklärt? Also der Klassiker des Unerklärlichen? Habt ihr das mal gemacht? Oder hatte jemand anders Sendung?
Bei was jetzt?
Abseits, beim Fußball.
Ach, das Abseits. Ach nee, Abseits ist ja wirklich einfach zu erklären. Nee, das würde ich sagen, das ist wirklich...
Sogar einfach?
Ja, das würde ich schon sagen. Also was, woran ich schon mal gescheitert bin? Ja, also ich sag mal, der Nahostkonflikt ist wirklich schwierig. Okay, also ja. da muss ich wirklich sagen, das haben wir schon auch häufiger erklärt, haben wir auch im Buch erklärt. Da muss man sagen, das ist schon wirklich schwierig.
Nie wieder, keine Ahnung.
Ja.
Zum Beispiel, genau. Neulich hat mir nämlich jemand erzählt, ich habe mein ganzes politisches Wissen aus dem Buch.
Ja,
also eine Redakteurin.
Aus unserem Buch? Mhm.
Ja, also alles, was ich so weiß. Ich habe das aus meinem Buch. Habe ich gesagt, das ist schön. Das
ja,
ist witzig, weil es eben auch Erwachsene gelesen haben.
Ja.
Und wir uns ja alle schwer tun mit diesem groben Überblick auch über die diversesten Konflikte und Ursprünge vor allem. Gerät ja so vieles einfach in Vergessenheit.
Ja.
Deswegen ist man immer froh über die Sendung mit der Maus.
Ja,
über Erklärbücher wie dieses Buch, das ihr damals rausgebracht habt. Ne?
Ja, absolut. Ja, nee, das haben wirklich sehr, sehr viele Leute gelesen und uns auch sehr tolles Feedback geschickt. Und hoffe ich, dass das jetzt mit dem neuen Buch genauso läuft.
Dann danke dir für heute. Wir sind ja in Frankfurt hier im Studio. Wir sind beim HR. Du gehst jetzt gleich richtig arbeiten nochmal. Du hast später auch nochmal Sendung.
Ja.
Oder habt ihr auch nochmal Kinderpodcast?
Nein, heute nicht. Heute nicht.
Erinnere nicht. Du hattest einen Kinderpodcast, Wohnerwigwam.
Ja.
Da sprichst du eine Schlange. Und zwar Polly Plapperschlange.
Mhm.
Und das ist ein Zungenbrecher.
Polly Plapperschlange.
Kriegst du das viermal hintereinander?
Bestimmt. Polly Plapperschlange, Polly Plapperschlange, Polly Plapperschlange, Polly Plapperschlange.
Das ist wirklich gut. Ich bin nämlich ganz gut mit Zungenbrechern. Und als ich das aber gelesen habe, Polly Plapperschlange, habe ich gedacht, okay, das ist nicht einfach.
Ja.
Und vor allem das so viermal hintereinander. Habe ich gedacht, das ist echt ein krasser Zungenbrecher, so Polly Plapperschlange.
Das stimmt.
Mir fällt es tatsächlich nicht ganz so einfach. Und die anderen kriege ich locker hin. Ah ja. So, eine allerletzte Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Oh, soll ich gucken?
Ja, klar.
Ich gucke. Dum, 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 dum. Von meinem Sohn.
Ach ja,
natürlich.
Okay. Ach, natürlich.
Natürlich.
Der ist ja auch erst 2.
Ja,
natürlich macht man täglich noch ein Foto.
Genau, ja, da macht man täglich noch ein Foto.
Okay, und was ist da... Der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast, auf der Playlist.
Ah, warte, ich gucke auch.
Ja, gespannt.
Welches ist der letzte?
Ja?
Das ist Baby-Schlafmusik. Ist auch ein bisschen unangenehm, aber
nein,
so ist es nun mal.
Ja, für dich oder fürs Kind?
Nee, fürs Kind.
Also, oder für Tim?
Nee. Nee, das ist so Einschlafmusik und die habe ich abgespielt, weil der heute Nacht tatsächlich einen Albtraum hatte. Und dann habe ich den nicht beruhigt bekommen und dann habe ich diese Baby-Einschlafmusik gespielt und dann ist der total ruhig geworden. Also vielleicht auch ein ganz guter Lifehack für alle Menschen da draußen. Baby-Schlafmusik.
Und für deinen Mann.
Ja, genau.
Wir wollen endlich, dass der gut schläft.
Oh ja.
Jenny, danke dir für heute und dann sage ich bis die Tage mal wieder.
Sehr gerne. Dankeschön.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo Uwe Schulz.
Hallo Caroline Kurz.
Ist das nicht schön, dass wir, WDR5, alles in Butter, der Podcast fürs Genießen sind?
Wir zwei sowieso und dann noch
Helmut Gute.
Diese Bandbreite, die wir hier bespielen zwischen bezahlbaren und aufwendigen Dingen, zwischen Fleischgerichten, veganen Sachen, ich find's mega.
Jede Menge Inspiration und praktische Tipps.
Probieren bitte.
Sensationell. Und sowas kann man selber machen.
WDR 5, der Podcast fürs Genießen.
Eigentlich ist alles in Butter so ziemlich das Beste, was man sich reinziehen kann, oder?
Lecker.
Jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.